Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ich freue mich, hier sein zu dürfen, jetzt zum vierten Mal bei Rethink 2019, das erste Mal, also verrückt, wie die Jahre ins Land gezogen sind und dass ihr jetzt schon viermal diese wertvolle Konferenz hier haben konntet. Ich will heute Vormittag keinen Vortrag halten, aber wir sind immer noch so im Rahmen der Rethink thematisch unterwegs mit meinem Thema von heute Morgen, das ich mal überschreiben möchte mit relevanter Glaube, lebendige Hoffnung. Viele würden das verneinen, würden sagen, ja, der christliche Glaube, der ist nicht wirklich relevant. Das, was Christen glauben, ist nicht wichtig für irgendwen. Und Hoffnung, naja, doch wohl eher Jenseitsvertröstung und Wunschdenken. Es kann ja sein, dass es einen Gott gibt, aber was für einen Unterschied macht es? Man kann ja auch so ein gutes Leben leben. Wozu braucht man denn da einen Gott? Wozu braucht man die Bibel? Für eine gute Ethik brauche ich kein Christ sein. Und eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, ist das nicht eigentlich nur eine Vertröstung aufs Jenseits, um von den wirklichen Problemen abzulenken, die man hat, sich zu betäuben? Weil wirklich weniger werden die Probleme im Leben und in der Welt damit ja auch nicht. So, wir leben in einer Zeit, in der sich Menschen auf dem Boden festkleben und an Bäumen festbinden, um ein Zeichen zu setzen für den Klimaschutz oder für die Erhaltung der Natur. Und dahinter letztlich die große Vision eines grünen Planeten oder einer besseren Welt steht. So viele Menschen geben wirklich was hin, weil sie überzeugt sind von dem, wofür sie kämpfen, wofür sie einstehen. Und die Frage ist, was machen wir Christen eigentlich? Mich hat mal vor Jahren noch in meinem Fachabi eine Klassenkameradin das so gefragt, ja, was macht ihr denn eigentlich, außer einfach die Mitgliederzahlen eurer Kirchen versuchen irgendwie zu vergrößern? Ihr dient doch keinem mit dem, was ihr macht. Das ist einfach nur ein reiner Selbstbedienungsclub, so war sinngemäß ihre Aussage. Und gestern haben wir das auch in dem Zitat, das Bernhard Olpen angeführt hat von Karl Marx, so mal gehört. Die Religion ist das Opium des Volkes. Was damit gemeint ist von ihm war, dass Menschen sich dem Glauben zuwenden, weil sie unter realen sozialen Problemen leiden, dass der Glaube an Gott aber letztlich das Ganze nur betäubt. Vielleicht die Schmerzen etwas lindert, die Schmerzen des Lebens, aber nichts an den Problemen selbst verändert, nicht zu der Wurzel selbst vordringt. Es ist ein Schmerzmittel und Karl Marx war der Überzeugung, die Mächtigen freuen sich sogar darüber, dass es Religion gibt, weil damit kann man die Leute stillhalten. Wenn die gläubig sind, wenn die in ihre Kirche gehen, wenn die ihre ganzen Sachen bei Gott abladen, dann kommen die schon nicht auf die Idee, aufzumüpfen und irgendwas verändern zu wollen an den schwierigen Umständen in der Gesellschaft. Also somit sogar Religion als ein unterdrückendes Werkzeug der Mächtigen. Wow, also das sind schon Vorwürfe, die haben es in sich. Aber so oder so ähnlich denken viele Menschen über den Glauben und zum Teil sogar besonders über den christlichen Glauben. Es gibt ja andere Glaubensauffassungen, die, ich sage jetzt mal, etwas kämpferischer oder man könnte auch sagen kriegerischer unterwegs sind. Aber Jesus, der gekommen ist, um Hoffnung auf den Himmel zu geben, die Feinde nicht zu bekämpfen, sondern seine andere Wange hinzuhalten, der nicht gekommen ist, um die bestehenden Machtverhältnisse durch die Römer umzustürzen. Oder wir lesen von Paulus im Philemonbrief, wie er einen Sklaven zurückschickt. Nicht gegen die Sklaverei irgendwo schreibt, sondern jemanden sogar zurückschickt zu seinem Herrn. Und so würden viele Leute sagen, na, der christliche Glaube ändert eigentlich nicht wirklich was für die Menschen und an der Welt und an den Problemen der Welt, sondern alles letztlich ist nur auf eine fiktive Illusion, die irgendwann nach dem Tod kommen soll, ausgerichtet. Und es gibt auch viele Christen, die würden sagen, das Wichtigste ist am Ende einfach nur, dass Menschen in der Ewigkeit bei Gott sind. Alles andere muss hinten runterfallen. Alles andere ist einfach nicht wichtig. So, was ist dran an diesem Vorwurf? Ist unser christlicher Glaube, ist unser Leben mit Gott nichts weiter als ein Betäubungsmittel, das uns davon abhält, die wirklichen Probleme in unserem Leben und in unserer Welt anzupacken. Und ich glaube nein und will deswegen mit uns mal in das ja vermutlich bekannteste christliche Gebet gehen, um das zu zeigen. Und vielleicht können wir das einfach mal zusammen beten, das Vaterunser. Das können wir einfach mal zusammen jetzt aufsagen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, in diesem Gebet, das viele Christen auf der ganzen Welt täglich beten und es in ihre tägliche Gebetspraxis auch mit integriert haben, steckt ein Satz drin, ganz am Anfang schon, der es wirklich in sich hat. Dieser Wunsch, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das geht eben zurück auf das, was uns Jesus lehrt in Matthäus 6, 9 bis 13. Jesus, er weist die Leute an, wie man beten soll. Und dort sagt er, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und der geschehe, wie er im Himmel schon geschieht, auch auf Erden in gleichem Ausmaß, in gleicher Weise. Über diesen Gedanken möchte ich mal ein bisschen sprechen mit uns. Was bedeutet das und was bedeutet das auch für uns? So, in diesem Gebet wird ausgesagt, dass es den Himmel gibt und in diesem Himmel wird der gute Wille Gottes bereits vollumfänglich verwirklicht. Der gute, vollkommene Wille Gottes geschieht in dieser himmlischen Realität schon voll und ganz. Dort passiert, was Gott will. Dort herrscht vollkommener Friede. Dort gibt es keine Gewalt. Dort gibt es kein Misstrauen. Dort gibt es keine Bedrohungen. Dort gibt es nichts, wovor man Angst haben muss. Dort gibt es vollkommene Liebe und Gemeinschaft, ohne Egoismus. Dort gibt es kein Leid, keinen Tod, keine Tränen, keinen Schmerz. Dort gibt es vollkommene Gerechtigkeit, ohne Korruption, ohne Ausbeutung, ohne Machtmissbrauch, ohne Betrug. Dort gibt es Freude, dort gibt es Friede, dort gibt es Schönheit, dort gibt es Leben. Aber nicht einfach nur so, sondern in der Gegenwart Gottes. Das ist, was den Himmel zum Himmel macht, dass dort Gott ist in seiner ganzen Schönheit und Pracht und Herrlichkeit und wir ja, ihn dort auch einmal sehen dürfen. Aber das ist, wie der Himmel ist. Und jetzt soll unser Gebet sein, so weist Jesus hier die Jünger an, vor Gott zu treten und zu sagen, Gott, ich sehne mich danach, dass das, was im Himmel bereits Realität ist, sich auch hier auf der Erde verwirklicht, sich auch hier auf der Erde abzeichnet, dass die Realität des Himmels zur Realität der Erde wird, dass dein Reich, das im Himmel bereits in vollem Umfang sichtbar wird, auch hier auf der Erde sichtbar und spürbar wird. Und es ist ein Gebet, das richten wir an Gott, aber gleichzeitig dürfen wir auch Teil der Erfüllung dieses Gebets sein. Es ist ein Gebet, das zum Ausdruck bringt, Gott, auf dieser Erde sollen Menschen nicht durch Krankheiten leiden müssen. Auf dieser Erde sollen Benachteiligte zu ihrem Recht kommen. Auf dieser Erde soll deine Gegenwart spürbar, greifbar und erlebbar werden, indem sie Menschen heilt, indem sie Menschen verändert und neu macht. Was heißt das jetzt für uns? Was heißt das für unseren Auftrag als Christen? Was heißt es auch für unser Bewusstsein auf das christliche Leben, so ein Gebet täglich zu beten? Wenn wir das wirklich mal durchdenken, was wir da eigentlich beten. Mein Eindruck ist, Menschen allgemein und auch wir Christen rutschen oft in so ein Entweder-Oder-Denken rein. Und so eine falsche Form von einem Entweder-Oder wäre hier in diesem Fall so eine falsche Gegenüberstellung von entweder versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen oder versuchen, andere zum Glauben an Jesus zu bringen. weil diese Welt, wie wir sie kennen, sowieso keinen Bestand haben wird. Aber ich glaube, dieses Entweder-Oder ist ein falsches, ist eine falsche Dichotomie, ist eine falsche Gegenüberstellung. Ich gehe vielmehr von einem sowohl als auch aus. Ich halte es für einen falschen Konflikt, der im biblischen Denken überhaupt nicht besteht. Beides gehört zusammen. Unser tägliches Gebet soll es sein, dass das Reich Gottes kommt. Dass der Wille Gottes, wie er im Himmel bereits erlebt wird, sich auch auf der Erde verwirklicht. Aber nicht nur unser Gebet. Wir sind selbst dazu gerufen und berufen, dass das auch passiert. Jesus hat seine Jünger nicht dazu aufgefordert, sich in Kirchengebäuden zurückzuziehen, den Rollladen runterzuziehen, um dort auf die Wiederkunft des Herrn zu warten und das Gebäude nur dann zu verlassen, um ab und zu versuchen, andere Leute irgendwie in dieses Gebäude noch mit reinzuziehen, damit mehr Leute irgendwo in Abgrenzung von allem anderen warten, bis Jesus wiederkommt, sondern er hat uns dazu berufen, Botschafter seines Reiches auf der Welt zu sein. In Apostelgeschichte 1, da stellen die Jünger Jesus eine Frage und hier sprechen sie das israelitische Reich an, weil in ihrer Vorstellung ja, das Reich Gottes, das immer noch zu diesem Zeitpunkt, obwohl Jesus mittlerweile sogar gekreuzigt und wieder auferstanden war, in ihrem Denken immer noch das Konzept da war, wenn der Messias kommt, wird er ein Friedensreich auf dieser Welt errichten. Und diese Frage stellen sie ihm, wann wirst du dieses Reich etablieren, wann wirst du das bauen? Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammenkamen, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Erde, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur ein Sabbatweg dorthin, wo Jesus verschwunden, etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Okay, ich habe hier ein bisschen die Verse durchmischt. Auf jeden Fall, auf Vers 11 kommt es mir hier an. Warum starrt ihr hier zum Himmel hoch? So, Jesus, er ist gegangen, aber er hat sie nicht verlassen. Er macht ihnen ein Versprechen. Er sagt, der Heilige Geist wird auf euch herabkommen. Es wird von jetzt an eine ganz neue Art der Gegenwart Gottes geben, die ihr erleben könnt. Jesus war vorher immer an einem Ort. Er war entweder in Jerusalem oder in Samaria oder in Galiläa, aber eben immer nur an einem Ort. Aber jetzt macht er ein Versprechen, nämlich durch seinen Geist bei jedem seiner Nachfolger zu sein, dass der Heilige Geist herabkommen wird. Der Heilige Geist ist ja nicht nur Gottes wirksame Kraft, wie die Zeugen Jehovas es zum Beispiel glauben, sondern er ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Er ist Gott in Person. Es ist Gott selbst, der in den Menschen wohnen wird. Das bedeutet, da wo du bist, sagt Jesus seinen Jüngern, da wo ihr seid, da ist auch Gott gegenwärtig. Denn der Heilige Geist wird auf euch herabkommen. Dass Jesus in den Himmel erhöht wird, heißt nicht, dass er weggegangen ist in eine weit entfernte Zone des Kosmos. Es heißt nicht, dass er weggebeamt wird auf einen anderen Planeten, sondern der Heilige Geist, Gott selbst, wird bei jedem Jünger, bei jedem Nachfolger von Jesus präsent und gegenwärtig sein. Aber das nicht zum Selbstzweck. Die Engel, die sagen den Jüngern hier, schaut nicht länger zum Himmel hinauf. Bleibt da nicht länger im verharrenden Blick auf den Himmel und starrt da passiv hoch. Es gibt etwas zu tun. Es gibt einen Auftrag, Zeugen zu sein. Es gibt Menschen zu lieben. Es gibt Menschen mit der Botschaft Gottes bekannt zu machen. Es gibt Menschen, die diese rettende Botschaft hören sollen. Es gibt ein Reich Gottes, das ihr als meine Botschafter in diese Welt hinaustragen sollt. Also auf diese Frage, wann stellst du dieses Reich her, dreht er den Spieß um und sagt, seid ihr meine Botschafter. Der Heilige Geist wird auf euch sein und damit seid ihr solche lebendigen Reich Gotteszonen. Das Reich Gottes ist dort, wo Gott gegenwärtig ist. Und wenn der Heilige Geist Gottes und in uns gegenwärtig ist, dann sind wir solche Reich-Gottes-Zonen. Dann sind wir solche Hotspots, dann sind wir solche Wi-Fi-Zonen. Das fand ich das Schöne, als ich jetzt hier gestern oder vorgestern gekommen bin. Ich war direkt mit dem WLAN connected hier. Ich habe seit Jahren hier das WLAN-Passwort und bin direkt verbunden. Und so ist es. Ich komme hier näher an das Gebäude und das WLAN funktioniert. Und so dürfen wir auch solche Hotspots sein, wo Leute, wenn sie in unsere Nähe kommen, Gott begegnen auf eine gewisse Weise. Nicht, weil wir kleine Götter sind, aber weil Gott in uns lebt. In dem Moment, wo wir zu Jesus kommen, weil es um mehr als so eine Religion geht, sondern um eine tiefe Verbindung mit Gott selbst. Und bis dahin, bis Jesus wiederkommen wird, ist was zu tun. So diese Engel, die Engel sagen, er wird wiederkommen, so wie ihr ihn habt gehen sehen. Aber bis dahin gibt es etwas zu tun. Tut bis dahin, was er euch aufgetragen hat. Er wird wiederkommen und das Reich Gottes, so wie es im Himmel bereits jetzt verwirklicht ist, in vollkommenem Umfang auf die Erde bringen. Aber bis dahin ist unser Auftrag, nicht rumzusitzen, sondern Botschafter zu sein, mit Gottes Geist in uns und darum mit seiner Kraft auf uns. Jesus, er verspricht nicht einfach nur Kraft, er verspricht, dass der Heilige Geist kommt und damit verbunden die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt ist die Frage, sind wir unterwegs, um Menschen entweder vom Evangelium zu erzählen oder das Reich Gottes sichtbar zu machen, mit allem, was das Reich Gottes eben auch ausmacht? Die Antwort ist beides. Da, wo Menschen Jesus als ihren Herrn und Erlöser annehmen, da sollten die Dimensionen des Reiches Gottes in ihrem Leben sichtbar werden. Und darum ist Evangelisation eben mehr als nur Kirchenbänke mit Besuchern zu füllen, sondern bedeutet, als Reich Gotteszone in diese Welt hineinzugehen und Menschen damit eine Begegnung mit Gott zu geben. Da, wo der Heilige Geist ist, ist Gott. Und wenn Gott in uns wohnt, dann sind all die Dinge, die Gott ausmachen, auch dort. Dann ist da Heilung, dann ist da Leben, dann ist da Freude, dann ist da Vergebung, dann ist da Liebe, dann ist da Hoffnung. Und darum sollten all diese Eigenschaften Gottes, wenn all das die Dinge sind, die Gott ausmachen, auch aus uns heraus schimmern, in diese Welt hinein, aus uns heraus leuchten. So wenn dein Nachbar in deinem Haus nebenan wohnt, dann guckt er ab und zu mal aus dem Fenster raus und du kriegst mit, er ist da. Wenn Gott in dir wohnt und er ab und zu mal aus deinem Fenster rausguckt, dann kriegen Menschen mit, er ist da, er ist in dir. Es gibt Dinge, die haben in bestimmten Bereichen nichts zu suchen. Und jetzt die Frage, was heißt das für uns? Wenn wir dann der Bereich Gottes, wenn wir so eine Reich-Gottes-Zone sind. Ich wurde tatsächlich mal wegen Waffenbesitz aus der Schule rausgeschmissen. Also nicht aus der Schule rausgeschmissen, früher aus dem Unterricht heraus entfernt. Und zwar war das in der ersten Klasse im Flötenunterricht. Wir waren am Tag vorher auf dem Jahrmarkt und ich hatte so ein kleines Taschenmesser gewonnen und hatte das halt noch in der Hosentasche zufällig mit dabei und dann im Flötenunterricht ausgepackt. Und ich konnte der Lehrerin noch so sehr beteuern, wie ich wollte, dass es jetzt nur zufällig einfach in meiner Hosentasche ist und dass ich jetzt nicht ein Messer mit in den Unterricht bringe. Es hat die nicht interessiert. Ich musste früher heimgehen. Warum? Weil Messer nichts zu suchen haben in der Schule. Amen, ja. Messer haben nichts zu suchen in der Schule. Und es gibt Dinge, die haben auch nichts zu suchen in so einer Reich-Gottes-Zone. Wenn du und ich in der Reich-Gottes-Zone sind, dann gibt es Dinge, die haben in diesem Bereich einfach nichts zu suchen. Sagen wir mal, jemand auf deiner Arbeit oder in deiner Uni oder in deiner Klasse erlebt Ausgrenzung. weil er oder sie streng riecht und irgendwie auch vielleicht komische Verhaltenszüge tatsächlich an den Tag legt. Aber dann trifft er auf dich. Er ist es gewohnt, ausgegrenzt zu werden, aber dann trifft er auf dich, auf die Reich-Gottes-Zone, die er jetzt betritt. Und in diesem Bereich, in dieser Reich-Gottes-Zone, die er dann, in die er hineingeht, gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Hier gilt nicht mehr, hast du was, bist du was, sondern hier gilt, jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes erschaffen und darum wertvoll. Hier gilt nicht mehr, ich behandle Menschen anhand von dem, wie sie aussehen, wie sie riechen, wie sie sich verhalten, sondern auf der Grundlage, dass sie von Gott geschaffen und geliebt und darum wertvoll sind. So, was das bedeutet, ist verstanden zu haben, in der Reich Gottes Zone zu sein, nicht nur wie ich andere behandle, sondern auch wie ich über mich selbst denke. Ich bin, was Gott sagt, wer ich bin. Dort, wo ich bin, gelten Gottes Wahrheiten und nicht die Lügen, die andere über mich aussprechen. Das ist in der Reich Gottes Zone alles nicht mehr entscheidend. In diesem Bereich haben Fragen nichts zu suchen, wie erfolgreich, wie beliebt und so weiter bin ich. Was für ein Auto fahre ich? Was für ein Handy habe ich? Was für einen Abschluss habe ich? Das Einzige, was in so einer Reich Gottes Zone zählt, ist, was Gott über mich ausspricht. Seine Wahrheiten sind das Entscheidende. Und deswegen ist da eine transformative Kraft drinne, wo Menschen so in so eine Reich-Gottes-Zone eintreten und wo wir das leben, was wir glauben. Oder du bist auf deiner Arbeit und jede Mittagspause ist es dasselbe. Es wird gelästert, dass sich die Balken biegen. Und dabei zu sitzen macht vielleicht auch irgendwo Spaß, weil es irgendein schlechtes Bedürfnis in uns gibt, sich über andere zu stellen und besser dastehen zu wollen als andere. Und vieles von dem, worüber gelästert wird, stimmt vielleicht auch zu 100%. Du weißt aber auch, dass genauso über dich geredet wird. Und jetzt passiert Folgendes. Du, die wandelnde Reich-Gottes-Zone, du betrittst den Raum und anstelle von Sätzen wie, hast du mitbekommen, was der schon gestern wieder gemacht hat und vermasselt hat, kommen aus deinem Mund Sätze wie, oh, habt ihr mitbekommen, wie gut der gestern die Situation mit unserem Chef gehandelt hat? Oder habt ihr mitbekommen, was er da Gutes gemacht hat? Und irgendwie verändert sich plötzlich die Atmosphäre. Weil statt schlecht zu reden, plötzlich gute Worte gesprochen werden. Und man weiß, wenn man in deinem Beisein Fehler macht, dann braucht man nicht befürchten, dass sobald man den Raum verlassen hat, man der Nächste ist, über den gelästert wird. Denn wenn man bei dir ist, betritt man eine Reich-Gottes-Zone, in der man keine Angst hat, sich zu blamieren und keine Angst hat, dass einem freundlich ins Gesicht gelächelt wird, aber hintenrum über einen geredet. Denn in deiner Zone herrschen andere Gesetze. Die Gesetze des Reiches Gottes. Die Gesetze der Gnade, der Liebe, der Barmherzigkeit anderen gegenüber. Deswegen der Reich-Gottes-Zone zu sein, bedeutet, in einer Familie dazu beizutragen, dass sich Verwandte versöhnen, die miteinander verkracht sind. Es bedeutet, das Klima deines Hauses, deiner Klasse, deiner Uni mitzuprägen. Denn dort, wo du bist, ist der lebendige Gott gegenwärtig. Und diese Erfahrung bringt Transformation für uns persönlich, aber auch für die Menschen in unserem Umfeld. Und damit letztlich für ganze Gesellschaften. Und das ist das große Ding gewesen, was in den ersten Jahrhunderten dazu beigetragen hat, dass so viele Menschen Jesus angenommen haben und Christen wurden. In einer Kultur und Umgebung, in der der christliche Glaube erstmal sehr exotisch und fremd war für die Leute, stachen die Christen hervor. Auf eine positive Weise mit all dem anderen verbunden, was bei den Leuten irgendwo angeeckt hat. Vieles konnten die Leute überhaupt nicht verstehen an diesen Glaubensvorstellungen der frühen Christen und war ihnen sehr fremd und hat auch ziemlich verrückt auf sie gewirkt. Aber was sie gesehen haben ist, da wo Christen zusammenkommen, da gelten irgendwo andere Maßstäbe, andere Gesetzmäßigkeiten und irgendwie wollen wir das. Ich möchte es mal anhand von einem Beispiel veranschaulichen. Ich war vor ein paar Monaten in Philippi und habe leider verpasst, ein Foto zu machen, aber habe ein anderes gutes Foto gefunden von dem Amphitheater dort. Und das Spannende ist, so die ersten paar Reihen, die wurden ja später nochmal nachgebaut, aber ursprünglich abgebaut und man sieht dort heute noch die Mulden von den Käfighalterungen, die dort hingepackt wurden. Weil man dort eben die Tiere reingepackt hat und die Gladiatoren dann in einen anderen Käfig. Und dann haben die Leute dazugeguckt in diesen oberen Reihen und an dem Platz unten wurden dann die wilden Tiere auf die Sklaven und Gladiatoren losgelassen und haben die Leute zur Belustigung sich angeguckt, wie die sich eben gegenseitig zerfleischen. Man könnte jetzt mal irgendwie fragen, gibt es dasselbe nicht in modernerer Form, wenn im Trash-TV man anguckt, wie Leute sich verbal zerfleischen. Aber so, das war antike Form der Belustigung und des Schauspiels. Und jetzt waren dort Christen in diesem kulturellen Umfeld und Milieu und haben gesagt, nein, Menschen sind im Ebenbild Gottes erschaffen und sind wertvoll und besitzen eine Menschenwürde und deswegen gehen wir da nicht hin. Deswegen haben wir da nichts zu suchen. Als Christen besuchen wir solche Veranstaltungen nicht. Und es ist aufgefallen, für manche total negativ, weil die sagen, ja, die Christen, die ziehen sich hier aus allem raus und die müssen immer gegen alles sein und das sind die Spielverderber und die sind ja sogar, ja, die sind menschenfeindlich, weil die sich abgrenzen von uns anderen. Aber andere haben darüber nachgedacht und es hat sie irgendwo neugierig gemacht. Wow, also ihr findet, so sollten Menschen nicht behandelt werden. Ihr haltet Menschen für so wertvoll und zwar egal, ob die Sklaven sind oder Bürger oder was die haben und wer die sind. Das Menschenbild der Christen stand in vielerlei Hinsicht im krassen Kontrast zu dem Denken der Menschen um sie herum. So der römische Denker Seneca hat es mal in einer krassen Weise formuliert, wenn er beschreibt, warum es völlig in Ordnung ist, auch neugeborene Kinder zu töten, sowie eben natürlich dann auch in dem Denken Ungeborene. Er sagte, wir töten tollwütige Hunde, wir töten den wilden, ungezähmten Ochsen, wir verwenden das Messer bei kranken Schafen, um zu verhindern, dass sie die Herde infizieren. Wir zerstören abnormale Nachkommen bei der Geburt. Auch Kinder, wenn sie schwach oder deformiert geboren werden, ertränken wir. Doch dies ist nicht das Werk des Zorns, sondern der Vernunft, um das Gesunde vom Wertlosen zu trennen. Wow. Behinderte Menschen töten nach der Geburt. Menschen, die gerade nicht in den Kram reinpassen, töten nach der Geburt, weil sie nicht durch eine eheliche Verbindung entstanden sind oder weil man gerade irgendwie einen Sohn als Erben brauchte oder weil er durch eine Affäre entstanden ist. So war es bei den antiken Römern vielmals üblich. Und jetzt sind Christen gekommen und haben diese Kinder, die man einfach auf der Straße aufgesetzt hat, aufgrund ihres christlichen Menschenbildes aufgelesen und haben sie adoptiert und in ihre Familien aufgenommen und keinen Unterschied gemacht nach dem Status oder den körperlichen Fähigkeiten eines Menschen. So kam es zur Gründung von Waisenhäusern. Dieses christliche Menschenbild hat dazu geführt, dass Krankenhäuser gebaut wurden, zu denen jeder Zugang hatte, nicht nur die Reichen wie in den Krankenstationen, die es vorher gab. So kam es in vielerlei Hinsicht zu einer richtigen Kulturrevolution, weil das Christsein eben mehr ist als nur ich und meine persönliche Beziehung zu Jesus. Es ändert auch etwas daran, wie ich über andere Menschen denke, die ich dann plötzlich sehe als wertvolle Ebenbilder Gottes. Und das hat dazu geführt, dass als mehr und mehr Menschen Christen wurden, die Gesellschaft auf den Kopf gestellt wurde und es so eine richtige Sogwirkung entfaltet hat, weil Leute gemerkt haben, das, was die haben, das will ich auch. Ey, wenn du als römische Frau, griechische Frau in dieser Zeit gelebt hast und du mit hinnehmen musstest, dass dein Mann regelmäßig zur Tempelprostituierten geht oder vielleicht zu irgendwelchen Lustknaben oder da Orgien stattfinden, gesellschaftlich legitimiert. Und dann siehst du deine Nachbarn, die werden Christen und der Nachbar, der geht da nicht mehr hin, zusammen mit deinem Mann. Und du wirst irgendwie neidisch auf deine Nachbarin, weil du denkst, oh, eigentlich wünsche ich mir dasselbe auch für meine Ehe. Aber es ist ja normal bei uns in der Gesellschaft, es anders zu leben. Und so war das ein Faktor, der Leute dazu gebracht hat, neugierig zu werden auf das, was die Christen glauben. So verrückt es gescheint hat für viele, so anziehend war es auch für andere. Und ich glaube, heute in unserer Zeit und Gesellschaft entfalten wir an mancher Stelle genau dieselbe Sogwirkung. Während die einen sagen, das ist ja total altbacken und komisch, was ihr da lebt, monogame Beziehungen, ein Mann, eine Frau in einem Ehebund auf Lebenszeit angelegt, gibt es viele andere, die sehen darin eine echte Stabilität in den Familien, eine Schönheit, die sich darin entfaltet, wenn zwei Menschen sich committen, exklusiv füreinander. Und merken, wow, diese christliche Gemeinschaft, wenn sie das hochhält und lebt, und natürlich sind auch wir als Kirchen Krankenhäuser für Sünder und keine Orte perfekter, vollkommener Menschen, das ist alles klar. Aber da, dass Menschen darin etwas sehen, was ihnen, was sie anzieht, was sie attraktiv finden, was sie gut finden. Und so ist durch die ganze Geschichte hinweg bis heute der christliche Glaube etwas, das Menschen zu mehr gebracht hat, als nur zu sagen, ja, ich glaube halt an Jesus und ich habe jetzt dieses bestimmte Dogma, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist und dass Gott dreieinig ist und ich versuche jetzt andere Leute von diesem Dogma zu überzeugen. Sondern es war immer schon etwas, was eine transformierende, Reich Gottes in die Welt hineinbringende Kraft entfaltet hat. In Offenbarung 21, 1 bis 4, da heißt es, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nationen sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Unsere Vorstellung ist oft die, dass unser Körper in die Erde gelegt wird und unsere Seele dann an so einen anderen Ort namens Himmel kommt. Das ist so eine Vorstellung, die auch wir oft interessanterweise in unseren christlichen Kreisen zum Teil haben. Aber das ist nicht, was die Bibel beschreibt. Die Bibel beschreibt nicht so sehr, dass wir jetzt, dass unsere Seele an einen anderen Ort kommt, sondern dass der Himmel auf die Erde kommt und dass wir in einer körperlichen Realität mit Auferstehungskörpern in der Gegenwart Gottes sein werden. Hier heißt es in Vers 2, das neue Jerusalem kommt vom Himmel von Gott herab. Gott kommt auf diese Erde herab. Er wird bei uns wohnen. Er wird bei uns sein. Und das ist, was den Himmel zum Himmel macht. Wir sehen am Anfang der Bibel, wie Gott im Garten Eden präsent ist und den Menschen beruft zu dieser Gemeinschaft mit ihm. Und später ist Gott in der Mitte des Volkes gegenwärtig durch den Tempel. Und in Jesus später ist die Gegenwart Gottes sichtbar in ihm selber, der Gott ist, als Person in dieser Welt. Und jetzt ist, was Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Gott gegenwärtig in uns durch den Heiligen Geist, der ausgegossen wird in jeden Nachfolger von ihm. Und bis dieser Tag kommt, wo der Himmel auf die Erde kommt, bis zu diesem Tag sind wir solche Reich-Gottes-Zonen und dürfen Menschen so einen Vorgeschmack geben auf das, was sie erwarten wird, wenn sie in Ewigkeit bei Jesus sind. Und bis dahin dürfen wir natürlich und sollen wir dazu beitragen, dass diese Welt zu einem besseren Ort wird. Aber nicht in diesem utopischen Denken, dass wir die Welt zum perfekten Ort machen können. Ja, du kannst dich einsetzen für soziale Gerechtigkeit und für gegen Korruption kämpfen und für Menschenrechte und alle diese Dinge mit diesem Blick das Reich Gottes auf die Erde zu bringen. Mit diesem Blick den Himmel auf die Erde zu bringen und die Dimensionen des Reiches Gottes sichtbar und greifbar zu machen für andere. Aber in diesem Wissen immer, wir Menschen sind aus uns selbst heraus nicht gut. Und deswegen sind es am Ende eben nicht einfach nur ungerechte Systeme, die beseitigt werden müssen. Und weil wir so gut sind und nur das Gute wollen, wird dann die Welt zu einem perfekten Ort. Nein, bis Jesus wiederkommen wird, leben wir nicht an einem perfekten Ort. Was aber uns nicht dazu bringen sollte, zu sagen, ja, dann ist das sowieso egal, weil unser Auftrag ist, als Botschafter dieses Reiches Gottes unterwegs zu sein. Gott wird wiederkommen, Jesus wird wiederkommen, er wird bei den Menschen wohnen. Wir werden ihn persönlich sehen, wir werden ihn erleben, ihm nahe sein. Jede Träne wird abgewischt werden, es wird kein Sterben geben, kein Leid, keine Hoffnungslosigkeit. Das ist die Hoffnung, die vor uns liegt und sich verwirklichen wird, wenn Jesus wiederkommen wird, erst dann. Und bis dahin leben wir in einer gefallenen Welt, in der wir den Himmel auf die Erde bringen sollen oder den Vorgeschmack geben wollen, um damit Leute neugierig zu machen auf das, was sie erwarten wird. Und so war der Fokus von Jesus und den Aposteln nicht zuallererst eine Umstürzung politischer Verhältnisse. Jesus ist nicht den Weg gegangen, wie die Essener, eine Revolution herbeiführen zu wollen, sondern Menschen zur persönlichen Nachfolge zu rufen, weil die wichtigste Veränderung nicht äußere Gesetzmäßigkeiten sind, sondern eine Veränderung im Herzen. Du kannst Sklaverei natürlich versuchen abzuschaffen durch Gesetze, aber das Wichtigste ist doch, dass erstmal in dir selbst ein Verständnis dafür da ist, dass jeder Mensch wertvoll ist. Und wenn das passiert, wird aus dem heraus sich eine Gesellschaft transformieren und das irgendwann abschaffen. Und so ist es auch passiert, dass wir sehen, wie ein Same gelegt wurde, auch in den Texten der Bibel, auch in Bezug auf Sklaverei, der sich verwirklichen konnte, als dann die gesellschaftlichen Gegebenheiten andere waren. Vor ein paar Jahren saß ich mit ein paar Leuten im Restaurant und einer sagte dann, ob es in der Ewigkeit weitergeht, das hat ja für meinen Glauben keine große Auswirkungen. Ist ja eigentlich egal. Also, das war kein Agnostiker, das war kein Atheist, das war ein gläubiger Christ, der Gottesdienste besuchte, Hauskreise besuchte und er war der Meinung, na, ist ja eigentlich egal. Aber ist das so? Ist es wirklich egal, ob wir damit rechnen, dass Jesus wiederkommt? Ändert es überhaupt was für uns? Die innere Erwartung, dass Jesus wiederkommt, hat Auswirkungen auf unser Leben. Und da möchte ich noch so einen anderen Aspekt reinbringen zu diesem Thema, eine echte Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, die uns gegeben ist in der Evangeliumsbotschaft. In Apostelgeschichte 17, 30, 31 steht Paulus in Athen am Areopag, wir haben es gestern auf der Rethink gehört, und er endet seine Predigt dort folgendermaßen. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass sie an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird. Wenn Jesus wiederkommt, wird er wiederkommen als Richter. Das erste Mal kam er als Retter, das zweite Mal wird er wiederkommen als Richter. So, das ganze Buch der Offenbarung greift seitenweise alttestamentarische Aussagen über Gottes richtendes Handeln auf und bringt viele Beispiele von Jesus, wie er richten wird bei seinem zweiten Wiederkommen. Wir sehen seitenweise Gerichtshandlungen Jesu beschrieben und das ganze Buch endet mit den Worten, Jesus, komm bald wieder. Und ich glaube, manche Menschen tun sich schwer mit dieser Vorstellung von Gott als Richter, aber auch von Jesus als Richter, weil man verbindet mit Jesus manchmal so, weiß ich, so eine pazifistische Vorstellung, wie kann Jesus der Richter sein? Aber ich will mal mit uns zum Schluss dieser Predigt auf einen Gedanken noch kommen, der war, warum es etwas Gutes ist, dass Jesus Richter ist. Und was das eben auch zu tun hat mit dieser Hoffnung, die wir haben auf das kommende Reich Gottes. So, ich will meine Umfrage heute machen zu diesem Film hier, nämlich wer hier sagen würde, das ist auch sein absoluter Lieblingsfilm, Der Pate. Okay, eine Hand geht hoch, wirklich nur eine Hand. Okay, ihr seid alle, glaube ich, einfach nicht so in den Mafia-Filmen unterwegs. Gut, also mein absoluter Lieblingsfilm. Würdest du sagen, Teil 1 oder Teil 2 ist besser? 1, ja. Das ist so oft der Streit. 1 oder 2. 3 sagen dann die meisten, da hat dann Paramount noch ein bisschen Geld rausquetschen wollen aus der Geldkuh. Den hätte es nicht gebraucht, aber Teil 1 und 2 sind so. Naja, egal. Also, Teil 1, Der Pate, beginnt mit folgender Szene. Dieser Mann, Bonasera auf der linken Seite, tut sich zu Don Vito Corleone rüberbeugen und flüstert ihm ein, worum er ihn bittet. Davor ist so wird so beschrieben, warum er zu ihm kommt, was sein Anliegen ist und was sein Problem ist. Eine Situation ist, dass seine Tochter einen Freund hatte und er war dagegen, aber hat das irgendwie hingenommen. Allerdings war es dann so, dass sie von diesem Freund und einem weiteren Freund vergewaltigt wurde. und auf so schlimme Weise zugerichtet, dass man ihr Gesicht nicht mehr erkannt hat. Er glaubte an die Gerechtigkeit des Systems. Er zeigt den Mann an oder die beiden Männer an. Die kommen auch tatsächlich vor Gericht. Aber an dem Tag der Gerichtssprechung, am selben Tag, am ersten Tag der Verhandlung direkt, werden sie freigesprochen und laufen grinsend an ihm vorbei nach draußen. Gerechtigkeit ist nicht passiert. Und er weiß sich nicht anders zu helfen, als zu diesem Mafia-Paten zu gehen und ihn zu bitten, das in die Hand zu nehmen. Und dann flüstert er sich hier zu ihm rüber und bittet ihn drum, übe du Gerechtigkeit aus, schick du ein paar Schlägertrupps los, die das regeln, was der Richter eigentlich hätte regeln sollen. Und ich glaube, diese Szenerie, die zeigt eigentlich ziemlich gut auf, was wäre, wenn Gott kein gerechter Richter wäre. Wenn Gott sagen würde, weil ich die liebe und weil ich barmherzig bin, deswegen kehre ich jetzt mal die Schuld der Menschen unter den Teppich. Es ist letztlich etwas, was die betroffenen Opfer dazu bringt, zum Himmel zu schreien und zu sagen, wo ist da die Gerechtigkeit? Das ist dann auch kein Gott der Liebe mehr. Denn ein Gott, der so agiert, handelt eben nicht liebevoll, sondern lieblos. Und darum glaube ich, ist es für uns etwas Wichtiges, dass wir verstehen, das Gericht Gottes ist kein cholerisches Wüten. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann ist es nicht, dass wir jetzt Angst haben müssen, oh nein, oh nein, oh nein, sondern er wird die Gerechtigkeit wiederherstellen. Er wird das Korrupte beenden. Er wird das Gute belohnen, das Böse bestrafen. Und diese Hoffnung zu haben, hilft uns, nicht mit Situationen so umzugehen, wie dieser Bonasera es hier tut. Selbst zu Selbstjustiz zu greifen und selbst das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Es gibt manchmal diese Vorstellung von dem tausendjährigen Reich, dass wir quasi in einer Zeit jetzt gerade leben, wo es immer besser und besser und besser wird, und wenn dann irgendwann die Christen alle bei Apple und Google in den Top-Positionen sitzen und überall die Welt zu einem besseren Ort transformiert wird, dann kommt irgendwann noch Jesus und setzt dem Ganzen die Krone auf. Aber erzählt es mal einem Christen in Pakistan, der froh ist, wenn er überhaupt irgendwo einen Job findet mit seinem christlichen Namen. Erzählt es mal jemandem, der in Nordindien als Christ lebt und Angst haben muss, dass da ein Mob von Hindus kommt und ihm seine Kirche abfackelt. Ich war in Indien, ich war in Pakistan, ich könnte persönliche Stories erzählen und ihr selber kennt euch sicher gut genug mit Open Doors und anderen Netzwerken verfolgter Christen aus, um bezeugen zu können, es gibt viele Christen auf der Welt, die haben gar nicht die Möglichkeit, auf so eine transformative Weise das Reich Gottes in die Welt zu bringen. Und deswegen sehen wir beides. Wir sehen einen Auftrag, die Welt zum Besseren zu verändern, aber wir sehen auch manchmal Situationen, in denen wir Korruption und Ungerechtigkeit uns ausgesetzt sehen, in der Art und Weise, dass wir einfach nur hilflos davorstehen und nichts tun können, weil wir gar nicht in der Position sind, überhaupt für unser eigenes Recht einzustehen. Und was für eine lebendige Hoffnung ist es zu wissen, Jesus wird wiederkommen und er wird für unser Recht einstehen. Er wird über das ganze Böse in dieser Welt nicht einfach hinwegsehen, sondern er wird die Gerechtigkeit wiederherstellen. Er wird den Unterdrückten befreien, das Böse bestrafen, das Gute belohnen. Und ich glaube, so dürfen wir auch in Gott als Richter und in Jesus als wiederkommendem Richter, der sein gerechtes Friedensreich errichten wird, eine echte Hoffnung sehen. Manchmal haben Leute die Vorstellung von Jesus als Richter als etwas, wovor man Angst haben müsste. Oh nein, Jesus wird wiederkommen. Aber wenn du verbunden bist mit ihm und deine Hoffnung auf ihn setzt, dann weißt du, es ist nichts, wovor du Angst haben musst. Es ist etwas, worauf du dich freuen darfst. Und es ist etwas, was dich im Hier und Heute anders ethisch handeln lässt. Zu wissen, der Himmel kommt und so sieht er aus, lässt dich dazu bringen, den Himmel auf die Erde bringen zu wollen. Aber gleichzeitig zu wissen, dort kommen wir nur hin durch Jesus als Brücke, durch Jesus als Tür, wird in dir drin auch eine Dringlichkeit bewirken. Ey, ich will anderen Menschen diese Hoffnung mitteilen. Und es hilft dir auch gleichzeitig zu sehen, da, wo ich jetzt gerade vor Situationen stehe, wo mir keiner zu meinem Recht verhilft, wo ich nicht weiter weiß, wo mir Ungerechtes widerfährt, da darf ich meine Hoffnung setzen auf den Richter Jesus. So, ich möchte schließen und dich einladen. Das Gebetsteam ist auch immer vorne. Du hast die Möglichkeit, dort das für dich in Anspruch zu nehmen und auch diese Lobpreiszeit jetzt zu nutzen, um vor Gott zu kommen und zu bringen, wo jetzt vielleicht manche Teile dieser Predigt mit dir korrespondieren und wo du merkst, da werden gerade Bereiche in meinem Glauben und Leben angesprochen, die möchte ich ganz neu vor ihm bringen und möchte noch schließen mit Gebet. Danke, Vater im Himmel, dass wir wissen dürfen, dass du gut bist und dass dieses gute Friedensreich, das vor uns liegt, ja, auf uns wartet und das Allerbeste noch kommt. Danke, dass wir in diesem Bewusstsein leben dürfen und nicht verzweifeln müssen darum an der Ungerechtigkeit, die wir in der Welt sehen und erleben und an manchen Umständen, die zum Himmel schreien. Danke, dass wir mit dieser Hoffnung auf das, was vor uns liegt, ja selber Hoffnungsträger sein dürfen für andere und sie einladen dürfen, in eine Art zu leben, die in Verbindung mit dir geschieht, wo du gegenwärtig bist, aber vor allen Dingen auch in die vollkommene Gegenwart, auf die wir uns freuen dürfen. Danke, dass es nicht nur eine Jenseitsvertröstung ist, sondern etwas, was unsere Perspektive hier und heute verändert, aber uns gleichzeitig auch dazu bringt, aktiv etwas zu tun in dieser Welt. Hilf uns zu zeigen, ja, hilf uns zu sehen, was unser Auftrag, was unser Mandat ist in unserem persönlichen Leben, in unserem Alltag, in unseren Beziehungen. Und lass uns so eine lebendige Reich Gotteszone sein, in der andere Menschen eine Begegnung mit dir haben. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.